Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Schülerinnen und Schüler lernen sollen und wollen, dann spielt ihre Umgebung eine große Rolle. Wer in einer gepflegten Schule lernen kann, in der Technik und auch Toiletten funktionieren, die Räume groß genug sind, der kann sich mittlerweile freuen. Denn das ist nicht alltäglich. Viele Lehrkräfte bemängeln, dass ihre Schulen mittlerweile in einem desolaten Zustand sind. Was das für den Alltag bedeutet, das besprechen wir mit einer Schulleiterin. Und wir schauen in die USA. Dort gibt es an vielen Hochschulen aktuell Proteste gegen den israelischen Militäreinsatz in Gaza. Und die Stimmung an den Unis, die ist brisant. Mein Name ist Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. Das Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung hat mehr als 1600 Lehrkräfte in Deutschland befragt, wie sie ihren Arbeitsalltag erleben. Und das sind oftmals keine guten Erfahrungen, die die Lehrerinnen und Lehrer dabei machen. Wie sehr mittlerweile ihr Arbeitsalltag von Gewalt geprägt ist, darüber haben wir ja schon gestern hier bei Campus und Karriere berichtet. Aber die Lehrerinnen und Lehrer kritisieren noch etwas anderes, nämlich wie marode die Schulen sind. Vor allem sind demnach Schulen in sozial benachteiligter Lage betroffen. Was für Folgen Löcher im Boden, zu wenig Fläche und bröckelnder Putz haben, darüber möchte ich mit Claudia Roche sprechen. Hallo Frau Roche.
Hallo Herr Schütz.
Sie sind Schulleiterin eines Gymnasiums in Köln-Porz und wir hatten über Ihre Schule schon im Herbst vergangenen Jahres berichtet, nach einem, ich nenne es mal, Hilferuf von Ihnen. Sie kennen sich also leider mit der Problematik maroder Infrastruktur ziemlich gut aus, oder?
Ja, definitiv. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier Schulleiterin am Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Im Herbst war es ein echter Hilfeschrei. Seit 10 Jahren wartet das Kollegium auf die Fertigstellung des Erweiterungsbaus und der Mensa. Es ist jetzt, ich steige positiv ein, vollbracht. Am 6. Mai werden wir den Erweiterungsbau öffnen können, nach 10 Jahren.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Die Mensa, die wurde auch schon eröffnet?
Die Mensa wurde schon kurz nach Weihnachten eröffnet.
Also als wir bei Ihnen waren im September, da war aber ja die Situation ziemlich dramatisch. Da war beispielsweise im Computerraum in der Decke ein Loch, Wasser war eingetreten, viel zu kleine Räumlichkeiten, um die Schülerinnen und Schüler unterzubringen. Hat sich an dieser Situation etwas geändert?
Nein, also durch die Eröffnung des Erweiterungsbaus haben wir jetzt mehr Räume. Das ist positiv. Weiterhin positiv ist, dass die formaldehydverseuchten Container durch neue ersetzt worden sind. Aber die Räume, die unter Wasser standen, sind immer noch nicht benutzbar. In den Osterferien kam eine Firma, um die Decken abzumachen. Das haben sie gemacht. Und jetzt sind in den Räumen inklusive unseres Lehrerinnenzimmers nur noch Kabel, die von den Decken hängen. Das ist optisch eine Katastrophe und inhaltlich sowieso.
Wie sehr frustriert Sie das, wenn Sie seit jetzt über 2 Jahren in so einer Umgebung arbeiten müssen?
Ich bin ja privilegiert hier in meinem Büro. Ich weiß, dass meine KollegInnen im Lehrerzimmer wirklich, es geht nur noch mit Zynismus. Als wir nach den Osterferien ins Lehrerinnenzimmer gekommen sind, hingen, wie gesagt, die Kabel von der Decke. Es war alles durcheinander. Das Unternehmen hat alles aus den Fächern geräumt, hat ein totales Chaos angerichtet. Wir haben kein Licht mehr im Lehrerinnenzimmer. Das heißt, eine Kollegin sagte mir gestern auch sehr zynisch, naja, immerhin habe ich die Routine abgeschaltet, morgens zu versuchen, das Licht anzumachen. Und das ist eine wahnsinnig hohe Frustration, weil wir einfach auch für unser Kollegium keine Rückzugsräume haben, keine Arbeitsräume haben. Und morgens in ein Lehrerinnenzimmer zu kommen, wo wirklich pure Kabel von der Decke hängen, das ist ehrlich gesagt unzumutbar.
Was hat denn so eine marode Infrastruktur oder so eine, die ja aufgebessert wird? Positiv haben Sie es ja am Anfang auch schon beschrieben, dass manche Dinge dann doch irgendwie fertig werden. Aber was hat das für Folgen für das Zusammenleben an Ihrer Schule?
Es herrscht hier wirklich eine hohe Frustration, die selbst durch Humor kaum noch zu decken ist. Und ich habe ein sehr humorvolles Kollegium. Was ich jetzt gespürt habe nach den Osterferien, ist, dass sogar die Forderung oder der Wunsch nach Forderung zurückgegangen ist. Also ich habe den Eindruck, dass wir hier in so eine Duldungsstarre rücken. Wir haben immer noch so eine Karotte vor der Nase, weil auch der Trakt, in dem das Kollegium haust, renoviert und saniert und umgebaut werden muss. Darauf hoffen jetzt alle. Aber es hat wirklich keinen guten Einfluss auf die Stimmung.
Und das auch klingt so lethargisch.
Ja. ja, hochfrustriert. Es kommt hinzu, dass auch die Räume für die SchülerInnen, der Computerraum, der Englischraum, der Erdkunderaum, gleiches Szenario, alles hängt von der Decke, wir können es nicht nutzen. Und wir haben im Herbst letzten Jahres unser Foyer in Eigeninitiative, aber dann finanziert durch die Stadt, streichen lassen, weiß, und haben es mit SchülerInnenarbeiten dekoriert. Und eine Schülerin sagte mir zwischen Tür und Angel, boah, Frau Roche, machen die das wirklich für uns? Wo ich dachte, boah, die armen Kinder und Jugendlichen. Also das, die fühlen sich überhaupt nicht wertgeschätzt. Und das ist was, was einen echten Einfluss auf Stimmung und Atmosphäre hat.
Das Schulbarometer, ich hatte es ja eingangs auch gesagt, hat einen Zusammenhang zwischen ja auch teilweise maroder Infrastruktur und Gewalt gezogen. Wie bewerten Sie das? Wie nehmen Sie das bei sich an der Schule in Köln-Porz wahr?
Also unsere Kinder und Jugendlichen, die wir ja haben, sind zum Glück nicht gewaltvoll, zumindest nicht Menschen gegenüber. Natürlich haben wir Prügeleien und alles das, was in Schule dazugehört. Die Gewalt gegen Sachen hält sich in Grenzen. Positives Beispiel, wir haben eine Wand neu gestrichen mit einem Regenbogen. Wir sind jetzt Schule der Vielfalt. Das ist vor einem Jahr passiert. Und diese Wand ist völlig unbeschmiert, weil sie schön ist, weil sie weiß ist, weil sie bunt ist. Und ansonsten wird hier natürlich viel an die Wände geschmiert, die Tische werden beschmiert und es wird nicht darauf geachtet, dass es ordentlich oder schön ist.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Schüler fühlen sich auch absolut nicht wertgeschätzt in dieser Umgebung und auch ja, wie Sie wahrscheinlich wahrnehmen, was Politik für Sie tut. Man muss dazu sagen, das Stadtviertel, in dem Ihre Schule ist, ist ja eher ein sozial benachteiligtes Viertel in Köln. Welche Folgen hat das alles für den Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen, die Sie unterrichten?
Es hat tatsächlich einen Einfluss, und zwar einen negativen Einfluss, weil die Kinder und die Jugendlichen, die hier im Ganztag beschult werden, sich nicht wohlfühlen. Und ich habe gemerkt, im Foyer, seit das gestrichen ist, ist die Stimmung eine andere. Und es sitzen jetzt viel mehr Kinder und Jugendliche da und arbeiten. Einfach nur, weil die Wände weiß sind und weil schöne Bilder an den Wänden hängen. Das hört sich, glaube ich, für Leute, die nicht in Schule arbeiten, seltsam an. Und ich weiß, wir haben jetzt im Erweiterungsbau Aufenthaltsräume für unsere SchülerInnen. Und ich bin sicher, dass sie diesen Räumen gegenüber sehr viel mehr Respekt zeigen werden als den anderen Räumen gegenüber. Sodass dort eine Atmosphäre herrscht, in denen die sich wohlfühlen, in denen sie sich sicher fühlen, in denen sie sich wertgeschätzt fühlen und dann leistungsbereit sind. Wenn die immer damit kämpfen und lachen, dass irgendwelche Kabel von der Decke kommen, haben wir auch eine unglaubliche Unruhe.
Und dabei braucht es ja offensichtlich so wenig. Also wenn eine weiß gestrichene Wand schon sowas auslösen kann, dann möchte man sich ja gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, wenn Sie in einem guten Umfeld in nicht maroder Infrastruktur unterrichten würden.
Richtig. Und wir sind jetzt alle gespannt. Am 6. Mai machen wir eine kleine Eröffnungsfeier für unseren Erweiterungsbau. Ich bin wirklich gespannt, ob sich das auf die Atmosphäre auswirkt. Und ich bin zum jetzigen Zeitpunkt überzeugt, dass das wirklich eine andere Art des Arbeitens wird. Viel ruhiger, viel gelassener und viel konzentrierter, aufmerksamer. Und die Kinder fühlen sich dann wertgeschätzt und haben auch den Eindruck, sie sind an einem Ort, wo sie gut und sicher lernen können.
Claudia Roche ist Schulleiterin des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums in Köln-Porz. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, welche Auswirkungen eine marode Bausubstanz auf die Atmosphäre in der Schule hat und wie sehr das Lehrkräfte und Schülerschaft deprimiert. Und gleich schauen wir ein bisschen in die Zukunft. In Berlin findet das Forum Bildung Digital statt, das sich unter anderem damit befasst, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern hat. In Deutschland ist der Bildungserfolg eines Kindes noch immer sehr stark von sozialen und ökonomischen Voraussetzungen abhängig. Beispielsweise haben Kinder und Jugendliche aus ökonomisch leistungsfähigen Elternhäusern viel, viel bessere Chancen. So ist das bisher. In Berlin findet heute das Forum Bildung Digital statt, das sich unter anderem damit befasst, wie die Chancengerechtigkeit in der Bildung sich durch die Digitalisierung verändern könnte oder verändern wird. Neben hunderten Akteuren aus Praxis, Politik, Verwaltung und Wissenschaft war auch meine Kollegin Anja Nehls vor Ort.
Also wir haben da sozusagen digitale oder KI-Power-User auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Und natürlich sehr abwartend zurückhaltende Lehrkräfte. Und das ist eine ungute Kombination.
Sagt Hendrik Haferkamp, Lehrer an einem Gymnasium in Gütersloh. Gemeinsam mit 700 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert er in Berlin auf der Konferenz Bildung Digitalisierung. Dieses Mal gehe es schwerpunktmäßig um den Zusammenhang von Digitalisierung und Chancengerechtigkeit, erklärt Ralf Müller-Eiselt vom Forum Bildung Digitalisierung.
Sie wissen, aus allen bekannten internationalen Vergleichsstudien geht eben nicht nur hervor, dass die Leistungen im deutschen Schulsystem der Schülerinnen und Schüler rückläufig sind, sondern dass auch die soziale Schere im internationalen Vergleich sehr hoch bleibt. Und das gilt eben auch für die IT-Ausstattung und für digitale Kompetenzen.
Insbesondere der Einsatz künstlicher Intelligenz ist in diesem Zusammenhang ein großes Thema. 70-80% aller Schülerinnen und Schüler nutzen entsprechende Tools, wie zum Beispiel ChatGPT, regelmäßig.
Ich habe eine Studienarbeit geschrieben von der Schule aus und dann hat mir die KI halt Zusammenhänge ausgesprochen und habe dann meine Leitfrage so mit der KI zusammen erstellt.
Also bei meiner letzten Hausarbeit, tatsächlich in Bio, war das wirklich so, dass ich wirklich nur mit ChatGPT gearbeitet hatte und schauen wollte, ob die Lehrkraft das bemerkt. Und das hat sie nicht bemerkt.
Ich zum Beispiel nutze Notion im Unterricht, das ist so ein Notizenprogramm. Und da finde ich immer sehr praktisch, dass man sich eben halt auch erstmal eine Struktur von der KI erstellen lassen kann.
Den Einsatz von KI zu verhindern, hält Hendrik Haferkamp nicht für sinnvoll. Man müsse aber im Hinterkopf behalten, dass ihr Einsatz Chancenungleichheit verstärken könne.
Schülerinnen und Schüler, die eben Freude am Denken haben, die gut lernen können, nutzen diese Tools, um noch besser zu werden. Und die Schülerinnen und Schüler, die keine hohe Affinität zum Lernen haben, werden eben noch schlechter. Und das andere ist eben, dass Schülerinnen und Schüler aus reichen Elternhäusern sich eben die Pro-Version ohne weiteres leisten können. Und die Schülerinnen und Schüler aus armen Elternhäusern, die können das eben nicht. Das heißt, diese ohnehin schon vorhandene Bildungsschere droht immer weiter aufzuklaffen.
Auf der anderen Seite könne KI aber auch durchaus zu einer Nivellierung der Unterschiede und zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen, meint Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Es gehe darum, wann, wie und wie oft man künstliche Intelligenz einsetze.
Weil KI natürlich die Möglichkeit hat, individualbezogen den Lernfortschritt nicht nur zu messen, sondern auch zu ermöglichen. In kleinen Schritten, in jeweils dann auch unterstützende sozusagen Feedback-Loops. Das Wichtigste ist für mich zunächst mal, einen gewissen Lernstand zu erreichen. Und das wissen wir, dass ein Lehrer nie so individuell beschulen kann, wie KI beschulen kann. Die können das häppchenweise machen, die können das kontrollieren, die können den Lernerfolg sichern. Das ist in unserem Schulsystem mit dem extremen Lehrerinnenmangel überhaupt nicht möglich.
KI sei kein Wundertool, aber ein Produkt, das man als Werkzeug nutzen kann, so Hendrik Haferkamp. KI werde Schule auf jeden Fall verändern und zum Beispiel auch zu veränderten Prüfungen führen, sagt er in seinem Eingangsreferat.
Wir werden wahrscheinlich erleben auch, dass mündliche Prüfungen jetzt so eine Renaissance erleben werden, dass Schülerinnen und Schüler ihre Produkte demnächst mündlich verteidigen müssen zum Beispiel. Es wird wahrscheinlich hilfsmittelfreie Teile geben, wo Schülerinnen und Schüler eben keinen Zugriff auf Tools haben. Aber es wird eben auch üblich sein, dass Schülerinnen und Schüler auch in Prüfungen Zugriff auf KI-Tools haben werden. Wir werden erleben, dass wahrscheinlich Texte zukünftig immer in einer hybriden Co-Autorenschaft entstanden sind, die KI-Bestandteile aufweisen.
All das könne man nicht verhindern, man müsse sich darauf einstellen, meint Jutta Almendinger.
Also wir brauchen die entsprechende Infrastruktur, verlässliches Internet, verlässliche Ausstattung von Endgeräten. Wir brauchen einen guten Unterricht, der sich dadurch kennzeichnet, dass diese Balance zwischen dem Einsatz von KI und der Enthaltsamkeit von KI gekannt wird. Wir brauchen entsprechend die Lehrerausbildungen, weil sich ja eine extreme Dynamik auf diesem Bereich zeigt.
Und genau die Reform der Lehrkräfteausbildung und des Schulalltags sei eine immense politische Herausforderung, weil dazu Bund, Länder und Kommunen und Schulaufsicht an einem Strang ziehen müssten.
An mehreren US-Universitäten verschärfen sich die Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen. Es gibt Demonstrationen, Auseinandersetzungen und Protestcamps. Teilweise gab es Festnahmen und Ausschreitungen. Polizisten und Sicherheitskräfte patrouillieren dort. Auch an der Columbia University in New York gibt es immer noch pro-palästinensische Demonstrationen. Die Stimmung ist teilweise sehr aufgeheizt und jüdische Studierende berichten davon, dass sie sich bedroht fühlen. Mittlerweile ist das Thema auch in der Politik angekommen. Charlotte Voss berichtet vom Campus der Columbia University.
Gestern Nachmittag vor der Bücherei der renommierten Columbia Universität in Manhattan. Auf den Treppenstufen warten unzählige Studenten. Angesagt hat sich Mike Johnson aus Washington D.C., Sprecher des Repräsentantenhauses. Der jüdische Student Ben findet es super, dass der Republikaner kommt. Ben ist wütend. Darüber, was vor sich geht. Ich denke, jüdische Studenten, Zionisten, wir haben in den letzten Wochen so viel puren abscheulichen Hass gegen uns gesehen. Neben Ben stehen drei Studentinnen, hören ihm zu, schütteln ihre Köpfe, wollen gehen und sprechen dann doch ins ARD-Mikrofon. Ich möchte als jüdische Studentin auf dem Campus etwas sagen. Ich denke, die grundlegende Meinungsverschiedenheit besteht darüber, ob es antisemitisch ist, gegen den Krieg und seine Art zu sein. Ich denke, das ist ein gefährliches und problematisches Narrativ. Solange wir das für antisemitisch halten, sollten die Proteste nicht stattfinden. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Seit Monaten wird auf dem Campus gegen den Gaza-Krieg protestiert. 13 Studenten und 2 Lehrkräfte wurden suspendiert. Die Präsidentin der Elite-Universität, Minou Shafik, musste sich vergangene Woche im Kongress für die Vorgänge verantworten.
Protest was not labeled as an anti-Jewish protest.
I'm not asking what it was labeled.
Während Shafik im Kongress befragt wurde, entstand auf ihrem New Yorker Campus ein Protestcamp. Studenten aller Ethnien bauten Zelte auf, hängten selbstgemachte pro-palästinensische Plakate auf. Binnen Stunden entschied Sharif, das Camp räumen zu lassen, wegen der Sicherheit. Amerikanische Medien berichten, Kollegen hätten ihr davon abgeraten, wegen der Meinungsfreiheit. Am Ende gab es mehr als 100 Festnahmen.
The crackdown at Columbia University, where more than 100 protesters.
Einen Tag später kehrten die jungen Menschen in ihr Camp zurück. So auch der deutsche Student Marlon. Auf die Proteste angesprochen, sagt er:
Israel kritisch sicherlich, das ist, warum wir hier sind. Und antisemitisch ganz sicherlich nicht. Und wir sind es auch leid, diesen Vorwurf zu hören. Und ich muss Ihnen eins sagen, vor allem unsere jüdischen Freunde sind es leid.
Marlon und die anderen fordern einen Waffenstillstand, den Stopp der US-Hilfen für Israel, keine Kooperation mehr mit israelischen Universitäten und dass die Columbia offenlegt, in welche möglicherweise kriegsrelevanten Unternehmen sie investiert. Neben Studiengebühren und Staatsgeldern hängt die Elite-Universität auch von Großspenden ab. Ein jüdischer Geldgeber hat seine Unterstützung vorübergehend auf Eis gelegt. Seit dem Wochenende hat es sowohl innerhalb als auch außerhalb des Campus Proteste gegeben. Eine deutsche Theologiestudentin, die anonym bleiben möchte, erzählt:
Gerade vor dem Campus kommen ja auch Leute, die gar nicht zur Columbia gehören und man weiß nicht, wer kommt und wer was sagt.
Kurzfristig hat die Universität ihren Lehrbetrieb in Teilen auf Remote umgestellt, aus Sicherheitsgründen. Schwierig, findet die Deutsche.
Und da ist ein Unterschied zwischen ich fühle mich unbequem oder ich fühle mich unsicher. Und sich unsicher fühlen und tatsächlich in Gefahr sein, da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen.
Bei seinem Campusbesuch versicherte Johnson gestern, weder Israel noch die jüdischen Studenten würden alleingelassen werden. Er war nicht der erste Politiker, der kam. In einer unruhigen Zeit, wenige Monate vor der US-Wahl. Und die beiden Parteien buhlen besonders um die jungen Wähler. Die angehende Theologin spricht aus, was viele denken.
Dass Politiker versuchen, sich mit der einen oder anderen Seite zu profilieren.
Vorgestern Nacht sah es so aus, als ob das Camp geräumt werden würde. Nun sollen bis morgen früh viele der Zelte abgebaut werden, Universitätsfremde das Gelände verlassen. Die Columbia-Universität teilte gestern mit, sie setze auf Dialog und plane keine weiteren Razzien.
Flucht, Migration, Integration –
Das ist ein Themenkomplex, der öffentlich oft sehr negativ besetzt ist. Das konnten wir zuletzt bei der Diskussion über die Kriminalstatistik beobachten. Nur selten geht es zum Beispiel darum, wie Integration wirklich gelingen kann. Dabei ist das ein Thema, das für unsere Gesellschaft ja unglaublich wichtig ist. Mehrere Kolleginnen und Kollegen aus den Deutschlandfunk-Systemfragen haben sich das genauer angeschaut, auch mit Blick auf die Bildung, und eine Serie zu dem Thema Flucht und Migration gestartet. Mit dabei ist Katrin Kühn. Frau Kühn, warum diese Serie?
Ja, weil uns auch genau das aufgefallen ist. Negatives, Ängste, das bekommt viel Raum und Lösungen, Forschung zu. Was könnte man denn besser machen? Hingegen nicht so, obwohl es da wirklich viel gibt. Forschungsprojekte, Studien, also das flattert ja auch immer wieder bei uns auf den Schreibtisch. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Serie, 4 Teile, die auf Ideen, Ansätze, Lösungen schaut und das auch aus einer ganz bestimmten Perspektive.
Und welche ist das?
Das ist die Perspektive von Menschen, die selbst betroffen sind. 2 Brüder, Narek und Koren, die mit ihrer Familie aus Armenien hier hingekommen sind nach Deutschland. 2018 war das. Und die uns erzählt haben, was war für sie besonders schwierig hier? Wo gab es besonders hohe Hürden beim Ankommen? Und damit sind wir dann zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegangen, die zu diesen Themen forschen und haben gefragt, wie schätzen Sie das denn ein? Und wie ginge es besser vor allem? Vielleicht auch mit kleineren Stellschrauben.
Und haben Sie Beispiele für diese kleineren Stellschrauben?
Ja, zum Beispiel der Bereich Bildung, Sprache, Lernen, Ausbildung. Das ist ein großes Themenfeld und ein Ansatz, wie es da besser gehen könnte, ist, dass stärker auf Betriebe oder Sportvereine geschaut wird, also auf das, was sich außerhalb von Schule und offiziellen Sprachkursen abspielt, wie wichtig das auch ist. Und das zeigt sich bei der Familie aus unserer Serie ganz gut am Beispiel von Narek. Der ist 21 und spielt inzwischen in der Regionalliga Fußball und er hat Deutsch quasi vor allem beim Sport gelernt.
Ich spiele durchschnittlich vielleicht 7-mal Fußball in einer Woche, also wirklich jeden Tag, kann man so sagen. Die Sprache, was du auf dem Fußballplatz und in der Umzielkabine hörst, ist ja die Umgangssprache, und das braucht man auch, um sich wohlzufühlen, um zu verstehen, was die Leute sagen.
Und ähnlich ist es ja auch, wenn man mit Kollegen zusammen ist, also auf der Arbeit. Und eine Studie am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat genau das untersucht. Wie ließe sich sowas fördern? Am Beispiel von Betrieben, wie es mit der Sprachvermittlung da aussieht und dass da eben mit bestimmtem Wissen schon vieles besser gemacht werden könnte, wenn Menschen zum Beispiel eine Ausbildung anfangen und noch nicht so gut Deutsch können.
Und mehr dazu und auch ja noch Lösungsansätze zu, wie könnte Integration besser laufen, das hören wir dann in der neuen Systemfragen-Serie.
Genau. Und natürlich nicht nur zu diesem Beispiel jetzt. Es sind ja 4 Teile und zu hören gibt es diese Systemfragen-Serie Wir schaffen das nur wir, wie hier im Deutschlandfunk ab heute Abend, Teil 1 um 20.10 Uhr und alle 4 Teile schon jetzt in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Mit der Frage, wie gelingt Integration, befassen sich die Kolleginnen und Kollegen der Deutschlandfunk-Systemfragen, und vorgestellt hat uns das Katrin Kühn. Vielen Dank.
Gerne.
Das war's für Campus und Karriere. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.